Herzlich willkommen zu Klassik Viral, dem Podcast gegen den Corona-Blues. Mein Name ist Arndt Kobbers und ich bin heute zu Gast bei Ilona Kind, der Cellistin des Boulanger-Trios.
Guten Morgen.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein kann. Frau Kind, wie ist die Lage jetzt fürs Boulanger-Trio? Können Sie sich überhaupt treffen? Können Sie proben oder liegt alles brach?
Wir haben uns tatsächlich jetzt eine ganze Weile nicht getroffen. Wir haben noch einen Livestream gespielt, im vergangenen Jahr einen wunderschönen Livestream aus dem Radialsystem, der über iDato gestreamt wurde. Das hat uns unglaublich viel Freude gemacht. Und seitdem warten wir jetzt ein bisschen ab, einfach auch, denn zwei von uns, Carla Haltmanger und ich, leben in Berlin. Unsere Geigerin ist in Hamburg und das Reisen ist ja im Moment auch nicht so erwünscht. Deswegen planen wir jetzt gerade auf unseren nächsten Livestream hin und dann werden wir uns auch wieder kompakter treffen und freuen uns schon unglaublich, dass es dann bald auch wieder weitergeht.
Aber durften Sie sich treffen aus drei Haushalten, weil es ja Arbeit ist?
Nee, eigentlich ist, oder? Ja eben nicht.
Auch nicht.
Und deswegen,
Musik machen zählt nicht als Arbeit.
Das ist natürlich so ein bisschen grenzgängerisch auf eine Weise. Also wenn man jetzt irgendwie müsste, dann würde man einen Weg finden. Aber offiziell stammen wir aus drei Haushalten und dürfen uns deshalb nicht treffen und wir warten jetzt halt einfach auf die nächste Gelegenheit und planen gerade unseren nächsten Livestream. Und dann hoffen wir, dass das auch wieder alles ein bisschen gelockert wird und wir wieder zusammenarbeiten können. Aber wir sind ständig im Austausch und schmieden Pläne und freuen uns schon unglaublich darauf, endlich wieder zusammen Musik machen zu können.
Ja, vor allen Dingen haben Sie ja in diesem Jahr noch einiges vor. Geburtstagsfeier, kommen wir gleich noch drauf. Vielleicht nur vorweg die Frage, machen Sie drei noch andere Dinge oder konzentrieren Sie sich komplett aufs Trio?
Das Trio ist tatsächlich unser Hauptberuf. Wir haben uns damals vor 15 Jahren, wir feiern ja dieses Jahr unser 15-jähriges Jubiläum, Februar 2006 haben wir uns das erste Mal getroffen und haben damals entschieden, wirklich alle Karten aufs Trio zu setzen. Und das ist wirklich, was wir hauptsächlich tun und eigentlich ausschließlich fast tun. Es gibt ganz gelegentlich mal das eine oder andere Projekt, wo eine Kollegin nochmal mit anderen Kollegen was zusätzlich macht, aber das ist wenig und das meiste machen wir wirklich zu dritt und dann halt eben auch in Ergänzung mit tollen Partnern. Das ist wirklich unser Hauptaugenmerk und da sind wir sehr, sehr glücklich mit.
Wie war das überhaupt vor 15 Jahren? Wie sind Sie auf die Idee gekommen, solch ein Trio, ein festes Trio zu gründen? Also zuerst mal ist ja die Formation eines festen Klaviertrios doch eher was Seltenes. Es gibt ja doch wesentlich mehr Streichquartette und auch Klavier, Quartette, vielleicht gibt es auch noch ein paar mehr. Aber gerade Klaviertrio ist selten.
Es gibt tatsächlich nicht so viele Klaviertrios und vor allem auch sehr, sehr wenige, die das ausschließlich machen. Klaviertrio wird ja auch tatsächlich viel von Solisten gespielt. Und wir hatten alle drei während unseres Studiums eigentlich schon lange den großen Wunschtraum, tatsächlich in einem festen Ensemble zu spielen und haben alle schon verschiedene Erfahrungen gesammelt mit Ensembles, die dann wieder auseinandergingen aus verschiedensten Gründen, hatten aber trotzdem diese Vision, dass wir damit unser Leben verbringen möchten mit der Kammermusik. Und Birgit Erz und ich hatten uns dann schon kennengelernt in einem anderen Ensemble, was dann auch in die Brüche ging und haben wirklich aktiv nach einer Pianistin gesucht oder einem Pianisten. Birgit war damals in Berlin und ich in Hamburg. Von daher haben wir wirklich bewusst auch im norddeutschen Raum gesucht. Wir sind dann mit viel Glück über Markus Becker Carla Haltmanger vorgestellt worden und haben uns dann am 9. Februar vor 15 Jahren das allererste Mal bei Carla zu Hause getroffen für eine Trio-Probe. Und es war so, dass wir eigentlich alle ein bisschen nervös waren, weil wir sehr hohe Ansprüche hatten und oder ganz, ganz große Erwartungen einfach an dieses Treffen. Wir haben uns das so sehr gewünscht, dass das passt, aber wussten auch gleichzeitig aus unseren früheren Erfahrungen, es kann so leicht sein, dass es dann doch nicht das Richtige ist. Und wir haben uns dann zusammengesetzt und hatten uns ein Programm vorgenommen, auch mit dem Beethoven C-Moll-Trio, Opus 1 Nummer 3 und ein bisschen Schumann und Schostakowitsch. Und wir haben einen Satz Beethoven gespielt und waren einfach alle drei total glücklich, weil wir das Gefühl hatten, das passt so gut. Ich hatte vorher mit Carla auch schon mal eine Dreiviertelstunde am Telefon über alles Mögliche mich unterhalten und da hatten wir auch schon das Gefühl, wir mögen uns einfach. Und das war tatsächlich da die Geburtsstunde unseres Trios, weil wir alle drei wirklich gleich das Gefühl hatten, das passt einfach. Das ist, wir glauben, da kann was richtig Schönes draus erwachsen. Wir haben auch irgendwie gleich gemerkt, dass wir alle sehr offen sind jetzt auch, was die Kommunikation angeht, denn natürlich in so einem Ensemble, wenn man so intensiv miteinander arbeitet über so lange Zeit, dann muss man einfach immer über Dinge gut reden können und Probleme aus dem Weg räumen können und da wirklich sehr offen und flexibel sein. Und wir sind alle drei grundverschieden, mögen einander aber trotzdem wahnsinnig gern und verbringen auch, wenn mal gerade kein Konzert ansteht, auch so gern privat mal Zeit miteinander. Und wir kommen tatsächlich auch musikalisch aus grundsätzlich verschiedenen Richtungen. Also Carla hat ja bei Karl-Heinz Kämmerling studiert, Das wirklich so die deutsche Klaviertradition gelernt. Birgit hatte fast nur russische Lehrer, bis sie dann zu Antje Weiters kam, noch für das Aufbaustudium. Und ich selbst bin sehr von der jüdischen Tradition geprägt. Ich habe in den USA bei Sarah Nelsova und Havi Shapiro und im Guarnieri-Quartett studieren können und danach an der Menuhin-Akademie. Und so kamen da wirklich so drei völlig grundverschiedene musikalische Strömungen und Spieltraditionen auch zusammen. Aber wir sind da mit einer ganz großen Offenheit einfach reingegangen und inzwischen, nach 15 Jahren, muss man sagen, hat sich da wirklich so eine gemeinsame Klangsprache raus entwickelt mit allen Inspirationen von allen Seiten. Und inzwischen spürt man das selbst so gar nicht mehr, dass wir eigentlich aus so verschiedenen Richtungen kamen.
Aber es ist ja doch ein gewisses Risiko, wenn man seinen Berufsweg so eng verknüpft mit zwei Kolleginnen. Gibt es da irgendwie Notfallszenarien oder sowas, wenn einer mal sagt, ich habe keine Lust mehr oder eine krank wird oder sowas? Oder hofft man einfach, es wird gut gehen und man lässt es drauf ankommen?
Ja, tatsächlich war es bei uns immer so, dass wir das wollten. Wir wussten, das ist ein aufregender, aber auch zum Teil steiniger Weg. Man muss sich einfach wirklich im Markt behaupten und immer dranbleiben und immer weitermachen. Aber es macht uns einfach so glücklich und es passt so wunderbar. Und ich von meiner Seite kann auch wirklich sagen, ich bin einfach so gerne mit den beiden Kolleginnen zusammen auf Reisen. Man freut sich auch nach dem Konzert am nächsten Morgen, wenn man sich beim Frühstück wieder sieht oder die Rückreise auch gemeinsam antreten kann. Und wenn wir ein neues Repertoire lernen, ist es einfach eine so schöne Zusammenarbeit, auch nach der langen Zeit, dass sich für mich nie die Frage gestellt hat, da irgendwas dran ändern zu wollen. Und meinen Kolleginnen geht es da, glaube ich, genauso.
Auch Orchester wäre nie eine Alternative gewesen?
Nein. Also für mich tatsächlich war das, also als Kind wollte ich wahnsinnig gerne ins Orchester und habe auch als Kind und Jugendliche sehr, sehr viel Orchester gespielt. Aber das habe ich dann im Studium eigentlich in den USA entschieden, als ich mit dem Guarnieri-Quartett so viel arbeiten konnte, die für mich sowieso auch ein bisschen die Idole der Kindheit waren. Wir hatten zu Hause die Aufnahmen der Beethoven-Streichquartette mit dem Guarnieri-Quartett im Schrank stehen und die habe ich sehr, sehr viel gehört als Jugendliche. Und als ich dann Arnold Steinert und Michael Tree dort auch persönlich kennenlernen konnte und mit ihnen arbeiten konnte, da ist es mir noch klarer geworden, dass das eigentlich wirklich das Repertoire ist, was ich liebe. Also im Streichquartett gearbeitet, Klaviertrios, und der Bruder meiner damaligen Mitbewohnerin in den USA ist Geiger im Shanghai-Quartett, was ja in den USA auch sehr erfolgreich ist. Und da habe ich das einfach auch zum ersten Mal so erlebt, wie das eigentlich ist, so ein Mitglied eines tourenden Ensembles zu sein. Und seitdem war das ganz, ganz stark mein Wunsch. Hm. Und Birgit Erz hat tatsächlich auch eine Weile im Orchester gespielt, bis sie sich dann für das Trio auch entschieden hat.
Und diese Liebe für die Kammermusik, kommt die vom Repertoire vor allem oder von der Arbeitsweise auch, dass man doch irgendwie selbstbestimmter ist als im Orchester? Oder ist das beides?
Das ist beides. Das ist natürlich die Selbstbestimmtheit. Das ist einfach fantastisch. Wir können uns einfach überlegen, was wir machen wollen. Wir entscheiden es gemeinsam. Und es gibt einfach so unglaublich viel spannendes Repertoire für unsere Besetzung, was sich zu entdecken lohnt. Und wir sind total individuell, jede in ihrer Rolle und im Klaviertrio natürlich auch sehr solistisch gefragt. Und das macht einfach unglaublich viel Spaß. Mhm. Also das Repertoire ist so reichhaltig und gleichzeitig aber die schöne Zusammenarbeit mit zwei Kolleginnen, die man wirklich schätzt und mag und wo man einfach weiß, man zieht an einem Strang, man strebt das gleiche Ziel an und versucht immer weiter über sich hinauszuwachsen. Das ist einfach die schönste Arbeit. Und also ich bin natürlich auch total fasziniert von den wunderbaren Orchestern. Das ist auch was ganz, ganz Tolles, auch Teil eines großen, fantastischen Klangkörpers zu sein. Für mich wiederum ist das einfach eindeutig doch der Weg des Individuelleren. Mhm.
Dabei sagt man doch oft, eine Dreierkonstellation ist schwierig, weil die Gefahr besteht, dass immer zwei gegen einen sind.
Ja, komischerweise. Wir hatten ganz am Anfang unserer Trio-Laufbahn mehrere Seminare mit Sonja Simmenauer, die ja auch sich immer sehr viel mit der Psychologie der Ensembles beschäftigt hat. Und sie hat dann hat Fragen gestellt, wie man halt eben Konflikte aus dem Weg räumt und sowas, und hat mit uns auch darüber gesprochen. Wir haben immer gesagt, das kennen wir nicht. Und sie war auch selbst ganz überrascht. Wir kennen einfach diese Konflikte nicht.
Ich glaube, sie kennt andere Beispiele, nicht?
Genau, sie hat da natürlich einen reichen Erfahrungsschatz. Und wir müssen für uns aber wirklich sagen, natürlich gibt es bei uns auch verschiedene Meinungen. Es gibt auch mal eine Missstimmung. Aber wir sind einfach da, glaube ich, einfach sehr geschickt in der Kommunikation und finden immer sehr schnell einen Weg, über Dinge zu sprechen und das wieder ins Gleichgewicht zu bringen, weshalb das nie ein Problem geworden ist.
Warum muss es denn überhaupt Klaviertrio sein? Streichquartett ist doch auch schön oder ein Streichtrio. Also gerade für Streicher ist es doch ein bisschen schwieriger, mit dem Klavier zusammenzuspielen, ne? Von der Intonation her.
Ja, tatsächlich muss ich zugeben, dass ich eigentlich längere Zeit auch für mich eher an ein Streichquartett gedacht hatte. Ich habe auch über mehrere Jahre versucht, selbst eins aufzubauen. Das ist dann, hat sich dann irgendwie anders entwickelt und jetzt bin ich dann beim Klaviertrio gelandet und genieße es da. Aber auch, dass die Rolle des Cellos einfach nochmal, wie soll man das sagen, es ist ja nicht eine tragendere Rolle, aber während ein Streichquartett halt einfach so auf Homogenität oftmals auch geht und es wirklich so ein homogener Klangkörper ist, ist es im Trio einfach auch durch die Verschiedenheit der Instrumente mit dem Klavier und den Streichern nochmal, sind die Rollen der einzelnen Instrumente eigenständiger auf eine Weise. Und das genieße ich total im Trio. Und tatsächlich ist es eine immerwährende Herausforderung mit dem Klavier, mit dem Flügel, in jedem Saal wieder neu, weil das Problem auch einfach ist, dass wir von unserer Situation auf der Bühne den Klang im Saal ganz, ganz schwer beurteilen können. Und wenn eine von uns rausgeht in den Saal, um den Klang zu beurteilen, dann fehlt sie wieder auf der Bühne und dann stimmt es auch wieder nicht, das Verhältnis. Aber da haben wir natürlich inzwischen auch viel Erfahrung gesammelt und versuchen dann immer den besten Weg zu finden. Und es gibt ja auch tatsächlich Komponisten, die so fantastisch für die Besetzung schreiben, dass die Balance nie ein Problem ist. Und andere Komponisten haben halt einfach einen sehr mächtigen Klavierpfad, wo man als Streicher dann auch ordentlich gegenhalten muss.
Ja, und als Sie dann zu dritt zusammengekommen sind und beschlossen haben, Sie bleiben jetzt zusammen, dann hat sich wahrscheinlich sehr schnell die Frage gestellt, wie nennen wir uns denn? Wie sind Sie denn auf Boulanger-Trio gekommen?
Ja, das war, hat sich dann so zufällig durch unsere Gespräche da ergeben. Wir wollten gerne einen Namen, der uns etwas bedeutet. Wir wollten nicht uns nach irgendwie einem Sternbild oder irgendeiner Buchstabenkombination oder so benennen, sondern wir wollten wirklich einen Namen haben, der uns etwas bedeutet. Und unsere Pianistin hatte am Vortag unseres Kennenlernens mit einer Flötistin zusammen Stücke von Lili Boulanger gespielt. Und was sie auch heute noch auszeichnet, sie ist immer unglaublich neugierig und immer am Recherchieren, was es noch gibt an Repertoire. Und sie hat dann auch gleich geschaut, ob es denn von Lili Boulanger, weil sie die Stücke so toll fand, auch etwas für Klaviertrio gibt. Und da hat sie tatsächlich diese beiden großartigen Stücke, Dans Matin de Printemps und Dans Soir Triste, gefunden, die aus Lilis Todesjahr stammen. Also sie ist 1918 sehr jung gestorben und die Stücke sind kurz vor ihrem Tod fertiggestellt worden. Und wir waren dann einfach unglaublich gespannt, diese Musik kennenzulernen. Die war damals noch nicht verlegt. Wir haben dann beim Durand Verlag, der sie damals verlegen wollte, uns erkundigt. Und die haben uns dann eine Vorabkopie geschickt. Und dann fiel uns auch auf, dass wir zu Nadia Boulanger tatsächlich auch mehrere persönliche Verbindungen haben. So, unsere Pianistin Carla ist, bis sie 12 war, in Rumänien gewesen und hat dort eine Lehrerin gehabt, die quasi Enkelschülerin von Nadia Boulanger war. Also ihre Lehrerin wiederum war Schülerin von Nadia Boulanger. Ich selbst war lange an der Menuhin-Akademie in der Schweiz und Yehudi Menuhin war ja auch befreundet mit Nadia Boulanger und sein Sohn Jeremy hat auch bei ihr studiert. Und von daher wussten wir einfach auch schon einiges über sie und fanden sie einfach auch so faszinierend als Persönlichkeit. Und dann haben wir länger überlegt, benennen wir uns nach Lilly oder nach Nadja und haben dann aber beschlossen, die beiden sind einfach untrennbar verbunden für uns und wir möchten ihnen beiden einfach auch zu etwas mehr Erinnerungen verhelfen, indem wir uns nach ihnen benennen.
Ja, die neue CD, die jetzt im März rauskommt, die habe ich vor ein paar Tagen zugeschickt bekommen, die heißt ja Teach Me und versammelt Werke von Schülern von Nadia Boulanger, die ja sehr alt geworden ist und viele Kompositions- und auch Klavierschüler hatte, unter anderem Jean Francais und Bernstein und Copland und Dino Lipatti. Ich habe im Pressematerial gesehen, da stellen Sie so ein paar Fragen. Hätte Piazzolla ohne Nadia Boulanger den Trio Nuevo erfunden und hätte Philipp Glass seine Minimal Music so komponiert? Und hätte Leonard Bernstein seine West Side Story so geschrieben, ohne Nadia Boulanger? Wie würden Sie das beantworten?
Ja, tatsächlich ist sie, glaube ich, wirklich eine sehr wegweisende Persönlichkeit für viele ihrer Studenten gewesen, die zu ihr gepilgert sind. Sie hat ja über lange, lange Zeit, seit den 1920er Jahren bis ins hohe Alter von 92, Ende der 70er, intensiv in Frankreich, bei sich zu Hause in der Rue Ballue und auch an französischen Universitäten und in den USA Und in Fontainebleau bei Paris unterrichtet und die Schüler sind in großen Zahlen zu ihr hingepilgert. Und man weiß zum Beispiel von Philipp Glass auch, dass er sagt, also kein Ton, den er geschrieben hat, nachdem er sie verlassen hat, wäre ohne sie so wahrscheinlich komponiert worden. Und Astor Piazzolla, der ja wirklich klassische Kompositionen bei ihr studieren wollte, kam mit seinen klassischen sinfonischen Versuchen zu ihr und sie war diejenige, die dann geforscht hat und ihn gefragt hat, was machen Sie denn sonst und welches Instrument spielen Sie und mit welcher Musik umgeben Sie sich sonst? Und dann hat er sehr beschämt irgendwie vom Bandoneon erzählt und von den verruchten Tango-Clubs, in denen er auftrat. Und dann hat sie ihn da etwas spielen lassen und dann gesagt, ja, aber Sie Idiot, das ist genau Ihre Musik, das ist der Weg. Und ohne, dass sie ihn da ermutigt hätte, kann ich mir schon gut vorstellen, dass er diesen Weg nicht gefunden hätte. Weil er ja eigentlich sich das klassische Komponieren wünschte. Und dadurch hat er wirklich den Tango ja auch konzertfähig gemacht. Und das ist schon wirklich eine sehr faszinierende Geschichte. Mhm. Leonard Bernstein wiederum hat sie ja sehr spät erst kennengelernt und war einfach sehr, sehr eng mit ihr befreundet und hat ihr alle Partituren geschickt. Also er war in dem Sinne nicht richtig ein Student von ihr, aber also er war auch derjenige, der also letzten Besuch bei ihr quasi gemacht hat an ihrem schon fast Sterbebett, wo sie schon gar nicht mehr so ganz anwesend waren. Hat sie aber doch auf ihn nochmal reagiert und er hat sie gefragt, was hörst du? Und dann hat sie irgendwie gesagt, eine Melodie ohne Anfang und ohne Ende. Das ist auch eine sehr, sehr schöne Geschichte. Sie war halt wirklich auch wie ein wandelndes Lexikon. Sie kannte sich unglaublich aus in der ganzen Musikgeschichte. Sie war auch so durchdrungen von Musik. Also ihr ganzes Leben bestand wirklich aus Musik und aus der Beschäftigung mit dieser, von der Renaissance bis zur Moderne, wenn auch sie da natürlich so ein bisschen als Stravinsky-Fan jetzt auch an der Neuen Wiener Schule nicht so interessiert war. Ich glaube, dass die Komponisten, die bei ihr studiert haben, einfach da auch unglaublich viel Inspiration rausbezogen haben, dass sie so das ausgestrahlt hat, dass sie die Musik so verkörpert hat und so intensiv in ihr lebte. Und sie wirklich versucht hat, jedem so seinen eigenen Weg zu zeigen. Also grundverschiedener könnten die Studenten eigentlich nicht sein von ihr.
Hm. Ja, wollen wir uns zwischendurch mal ein Stück anhören? Ich meine, als Trio können wir jetzt hier nicht live spielen, aber Sie haben ja was
auf Ihrem... Entschuldigung, meine Technik ist hier ein bisschen beschränkt hier heute Morgen. Das liegt daran, dass ich keinen CD-Spieler mehr besitze. Aber ich habe jetzt hier einen Satz vom Jean-Francais-Trio. Thank you.
Schönes Stück.
Ja, und ich liebe es auch sehr.
Ja. Wir können ja kurz einen Werbeblock einschalten. Also das ist aus der CD Teach Me, die im März erscheint.
Genau, die erscheint jetzt am 5. März digital und am 12. März, glaube ich, im Handel.
Beim Label Berlin Classics.
Genau, das ist jetzt unsere erste CD bei Berlin Classics. Und wir hatten ein riesiges Glück, dass wir diesen Aufnahmetermin, der irgendwie auch nochmal verschoben wurde vom April auf den Sommer, dass der tatsächlich in eine Periode fiel, wo wir tatsächlich aufnehmen durften, hier in Berlin in der Jesus-Christus-Kirche. Und das war natürlich ein ganz großes Glück, denn wir hatten da ja schon einige Monate wirklich auch gedarbt seit unserem letzten Konzert. Ich glaube, am 12. März waren wir noch in Süddeutschland und danach sind wir so ein bisschen bedrückt nach Hause gefahren und haben uns gedacht, wie geht das jetzt erstmal weiter. Und dann stand aber fest, dass die CD-Aufnahme doch stattfinden kann. Und dann haben wir erstmal auch, weil wir uns zum Proben ja erstmal auch nicht treffen konnten, weil neue Wege auch ausgedacht, wie wir uns das erarbeiten können, ohne einander zu sehen. Wir haben tatsächlich auch viel mehr vorher auch uns schon ausgetauscht über die Stücke, unsere Gedanken auch über Sprachnachrichten und E-Mails einander mitgeteilt zum Teil und in Telefonaten besprochen und uns tatsächlich auch Tonaufnahmen hin und her geschickt mit Ideen zur Interpretation. Und dann konnten wir uns irgendwann wieder treffen und dann stand die CD auch bald an und dann haben wir vier wunderbare Tage in der Jesus-Christus-Kirche verbracht mit einem großartigen Team und konnten dann auch dort über Deutschland Radio Kultur hatte noch ein Konzert live übertragen am Ende dieser Produktion und das war einfach wirklich so ein Sommer-Highlight für uns. Und jetzt steht sie kurz vor der Veröffentlichung.
Wie würde es denn jetzt normalerweise weitergehen? Sie haben eine ganze Reihe CDs schon eingespielt. Machen Sie denn hinterher quasi eine Tour zur CD, wo Sie mit dem Programm dann durch die Gegend reisen? Hätten Sie das normalerweise jetzt auch so gemacht?
Das hätten wir jetzt normalerweise gemacht. Das war natürlich auch, da die Situation ja seit so langer Zeit jetzt schon so ungewiss ist, einfach sehr, sehr schwierig zu planen und kann ja jetzt auch nicht stattfinden. Aber es wird auf jeden Fall ein gestreamtes Konzert geben im März, wo wir jetzt gerade noch schauen, von wo und ob wieder über Edato. Da freuen wir uns auf jeden Fall riesig drauf.
Wenn man auf Ihre Internetseite guckt, in die Repertoireliste, da war ich sehr überrascht, wie viel Repertoire es tatsächlich gibt für Klaviertrio. Vor allen Dingen war ich überrascht, dass es einige Triple-Konzerte gibt. Man kennt das von Beethoven, aber ich habe gesehen von Paul Juon, von Alfredo Casella, von Lehrer Auerbach. Ich weiß nicht, war das ein Auftragswerk von Ihnen? Oder?
Nein, das ist
ja noch relativ jung.
Das Stück ist, glaube ich, fast 10 Jahre alt. Ist, glaube ich, für das Münchner Kammerorchester geschrieben worden. Und wir hatten es ganz lange schon auf unserer Repertoire-Wunschliste stehen und haben es vielen Veranstaltern auch angeboten. Und Ende 2019, waren wir beim UNESCO-Festival und konnten es mit Lehrer Auerbach als Dirigentin spielen, was fantastisch war. Das ist ein großartiges Stück und wir freuen uns schon sehr aufs nächste Mal. Die Triple-Konzerte sind unsere große Leidenschaft, tatsächlich auch neben vielem anderen und das macht uns unglaublich viel Spaß. Wir haben natürlich Beethoven sehr, sehr oft gespielt, aber auch Alfredo Casella, ein fantastisches Stück, so ein bisschen Concerto Grosso-Stil, aber für große Sinfonieorchester. Und Paul Juon, die Episode Concertante, sind wahnsinnig dick besetzt. Das ist ein sehr dicht geschriebenes, wirklich groß sinfonisch angelegtes Werk. Und die Martinu-Konzerte gibt es noch. Und da freuen wir uns auf jeden Fall auch über jede Gelegenheit.
Sie spielen ja auch immer mal wieder, relativ häufig, mit anderen Kollegen und Kolleginnen und treten auch mit Schauspielern auf, mit Ulrich Nöten, mit Jan von Bülow, zumindest haben sie die fest im Programm sozusagen. Wie ist das, wenn jemand dazukommt?
Das ist für uns immer eine große Inspirationsquelle. Wir sind so gerne zu dritt und uns wird auch zu dritt nie langweilig, aber wenn dann nochmal jemand von außen dazukommt und das passt und bereichert sich gegenseitig, dann ist das für uns einfach immer sehr, sehr spannend und öffnet uns auch neue Türen und da haben wir jetzt diese sehr, sehr schöne Zusammenarbeit mit André Schulen halt schon über einige Jahre, mit dem wir eine CD aufgenommen haben mit den schottischen und irischen Liedern von Beethoven, die unglaublich Spaß machen auch Und das ist immer wirklich toll, mit ihm zusammen unterwegs zu sein. Und mit den Schauspielern, das hat sich jetzt vor ein paar Jahren ergeben, wir haben mit Johann von Bülow angefangen, den wir privat kannten, mit einem Programm mit Schloss Gripsholm und schwedischer Musik, wo wir wirklich total intensiv mit ihm in den Austausch auch gegangen sind bezüglich der Erstellung der Textfassung und den Musikstellen und wie das am besten wirklich zusammenpasst. Und daraus ist wirklich ein wunderbares Ganzes geworden, was sich einfach toll bereichert und ergänzt. Und da haben wir verschiedene andere Programme mit ihm noch gemacht. Eins zum Ende des Ersten Weltkriegs mit Soldatenpost und Lyrik von Mascha Kralecko und Erich Kästner. Und das war durchaus auch ein heftiges Programm, was uns auch sehr, sehr berührt hat. Und wir haben ein Hemingway-Programm mit Der alte Mann und das Meer, gepaart mit Piazzolla, Dvorak und Bloch ist es, glaube ich. Und dann waren wir zu Wege durch das Land eingeladen für ein Programm mit Ulrich Noethen und Hans von Trotha und haben eine ganz tolle Lawrence Stern-Lesung gemacht, die wir jetzt auch in Schwetzingen nochmal wiederholen werden dieses Jahr, wenn es stattfinden kann. Das ist tatsächlich auch so ein Dreamteam für uns. Also Hans von Trotha hat inzwischen mehrere Textfassungen erstellt, auch für andere Lesungen oder Literatur- und Musikprogramme, an denen wir teilgenommen haben. Und wir möchten gerne da auch noch mehr mit ihm machen. Also er macht das aber so fantastisch. Und auch mit Ulrich Noethen ist das eine ganz spannende Zusammenarbeit.
Mhm. Aber auch was so die Musik für Sie drei alleine nur eingeht, da haben Sie nicht nur diese Repertoireliste, sondern geben auch feste Programme an. Also es ist Ihnen schon wichtig, dass ein Abend eine Idee hat, ein Programm hat, oder?
Ja. Genau, wir sind natürlich auch immer offen, wenn jetzt ein Veranstalter jetzt unbedingt ein Schubert-Trio haben will und es ist ihm egal, was daneben noch dazu ergänzt wird, dann, oder er hat dann noch andere Vorgaben, es muss dann noch wieder was Zeitgenössisches dabei sein, dann sind wir auch immer sehr flexibel, aber wir geben halt auch gerne ein paar Programme zur Auswahl, wo wirklich eine Idee dahinter steht.
Und dann haben Sie ja so ein schönes Format entwickelt vor mittlerweile schon 10 Jahren oder sogar. Ja,
fast die Boulangerie.
Die Boulangerie, genau. Ja. Erzählen Sie doch darüber mal, wie ist dazu gekommen und was steckt dahinter?
Damit haben wir 2012 angefangen, in Hamburg und in Berlin. Und wir wollten gerne ein eigenes Konzertformat kreieren, was irgendwie zu uns passt, wo wir unsere Stärken auch reinbringen können. Und so ein bisschen unbewusst ist das Format letztendlich doch auch sehr stark von Nadia Boulanger und ihrer Art, Musik zu vermitteln, auch inspiriert. Nadia Boulanger hat jeden Mittwoch zu sich nach Hause eingeladen in ihr privates Wohnzimmer und hat dort Analysestunden gegeben. Diese Mittwochstreffen wurden von einer Großzahl ihrer Schüler besucht, aber auch von Musikerkollegen, auch von anderen Freunden. Und es waren immer sehr, sehr inspirierende Treffen, wo wirklich Musik von der Renaissance bis zur damaligen Zeit betrachtet, analysiert und gehört wurde. Und das endete immer auch in einen liebhaften Austausch bei Tee und Gebäck. Als ihre Mutter noch lebte, hat sie dann immer gebacken, so ganz der Pariser Salon-Tradition der damaligen Zeit entsprechend. Und wir haben uns halt auch gedacht, für unser Konzertformat einerseits machen wir sehr, sehr gerne auch zeitgenössische Musik. Wir setzen uns gerne mit der Musik von heute auseinander, weil wir es einfach so faszinierend finden, auch den Komponisten persönlich erleben zu können, wirklich so ein bisschen erspüren zu können, woher die Inspirationen kommen, was für ein Charakter dahinter steht, ob wir da wirklich auf dem richtigen Weg sind mit der Interpretation. Sowas erfährt man ja natürlich ganz, ganz toll in der Zusammenarbeit mit den lebenden Komponisten. Und wir hatten da den Wunsch, einfach auch verschiedene Komponisten, die ja auch eine große Vielfalt von musikalischen Strömungen der heutigen Zeit repräsentieren, dem Publikum vorstellen zu können. Und da wir wissen, dass die Musik von heute sich oftmals einfach auch besser hören lässt, wenn man darüber auch etwas erfährt, haben wir halt gesagt, wir möchten auf jeden Fall ein Bühnengespräch mit dem Komponisten, der anwesend ist und mit dem wir uns in einem lockeren Gespräch über seine Inspirationsquellen und die Idee hinter den Werken unterhalten. Und gleichzeitig haben wir uns aber auch sehr den Austausch mit dem Publikum gewünscht. Und wir haben uns dann gedacht, ja, wenn wir dem Publikum auch noch was für hinterher anbieten mit Getränken und einem kleinen Buffet, dann bleiben sie sicherlich auch gerne und kommen mit uns ins Gespräch. Und diese Tradition hat sich wirklich wunderschön etabliert. Wir haben oftmals, also im Radialsystem, wo wir hier in Berlin angefangen haben und in Hamburg zunächst auf Kampnagel, später im Resonanzraum, auch immer unser eigenes Buffet mitgebracht. Und es gab Getränke an der Bar und man war dann immer noch einige Stunden wirklich zusammen und viele Besucher kamen auch gern jedes Mal wieder, weil sie es immer wieder spannend fanden, einen neuen Gast kennenzulernen, eine ganz andere Musikrichtung wieder zu erleben und wirklich auch die Person hinter dem Werk mal da vor sich zu sehen. Und da war immer unser Wunsch, einfach diese Distanz da auch ein bisschen aufzulösen und dass wir und der Komponist einfach auch greifbarer sind für das Publikum.
Und der Gast darf dann auch das Musikprogramm des Abends bestimmen.
Genau, das ist unsere Idee.
Es darf
Idee.
Nicht nur neue Musik sein.
Genau, es soll eigentlich dann eher keine neue Musik sein. Mhm. Wir möchten ganz bewusst die Werke des Komponisten-Gastes mit dem traditionellen Repertoire, also eher Klassik und Romantik, kombinieren, wobei es dann auch mal bestimmte Anlässe gab. Zum Beispiel Krzysztof Meyer war mal da, dann haben wir sein Trio gespielt und er hat selber eine Schostakowitsch-Biografie geschrieben. Also haben wir dann da Schostakowitsch kombiniert. Und so gibt es dann schon auch mal die eine oder andere Ausnahme. Aber das macht immer unglaublich Spaß. Wir reichen dann immer eine Liste ein von allem, was möglich ist und was jetzt in den letzten Konzerten nicht auf dem Programm stand. Und da kann der Komponist ganz frei wählen. Also Matthias Pinscher hatte sich jetzt im November Schumann ausgesucht und da hatten wir uns auch schon gedacht, wahrscheinlich wird es Schumann werden. Und tatsächlich sagt er auch, es ist ein Komponist, mit dem er sich ganz besonders verbunden fühlt. Und da kann man dann im Gespräch einfach dann auch gut die Verbindungen knüpfen.
Mhm. Kommt denn auch eine Rückmeldung vom Publikum? Also haben die den Wunsch nach wirklich Gesprächen und Diskussionen? Oder?
Ja, das Publikum liebt das.
Also sie hören nicht nur zu, sondern hinterher gibt es auch wirklich Gespräche?
Wirklich, aber erst hinterher beim Buffet gibt es dann die Gespräche. Oder in der Elbphilharmonie, wo wir jetzt auch seit einigen Jahren sind, da gibt es dann halt ein Freigetränk im Foyer und dort die Möglichkeit, mit uns ins Gespräch zu kommen. Und wir teilen das den Komponisten auch immer vorher mit, weil dass wir das uns wünschen, dass sie auch zum Gespräch zur Verfügung stehen. Und das ist immer total spannend einfach auch.
Aber eigentlich ist das ein tolles Format, das man nicht nur jetzt auf Berlin und Hamburg beschränken könnte. Ich habe auch irgendwo gelesen, in Wien haben Sie es schon mal gemacht.
Genau, in Wien waren wir mehrere Jahre auch im Musikverein tatsächlich. Mhm. Das hat die Alban-Berg-Stiftung viele Jahre unterstützt. Das war eine tolle Zeit dort. Und wir haben sie auch immer mal wieder exportiert an andere Orte, so Donaueschingen und Musiktage Kassel und so. Da gibt es immer wieder mal Gelegenheiten. Es könnte noch viel mehr werden auf jeden Fall. Aber wir haben jetzt tatsächlich bei der Überarbeitung unserer Homepage festgestellt, dass wir schon 74 Boulangeries gespielt haben.
Oh ja.
Die Komponistengäste haben wir jetzt noch nicht zusammengezählt, aber das ist so fantastisch, mit wem wir durch dieses Konzertformat in Kontakt gekommen sind, in persönlichen Kontakt. So angefangen mit Friedrich Zerha, der jetzt auch Ehrenvorsitzender unseres Vereins, des Trägervereins der Boulangerie ist. Und Toshio Hosokawa, Matthias Pinscher, Kaya Sariao, Olga Neuwirth. Das ist so toll. Da haben sich auch immer Folgekonzerte daraus ergeben und für uns eine ganz, ganz große Bereicherung für unser Musizieren, was sich auch tatsächlich auf die traditionelle Spielweise natürlich auch sehr auswirkt.
Ja, es gibt auch eine ganze Menge spannende Komponisten. Sind die noch alle bereit, auf die Bühne zu gehen und über ihr Werk zu sprechen?
Ja, wir haben es eigentlich in der ganzen Zeit ein einziges Mal erlebt, dass jemand nicht kommen wollte, aber ansonsten sind sie alle sehr, sehr offen tatsächlich. Wir machen das immer zu dritt dann auf der Bühne, also dann zu dritt plus Komponist und sagen immer vorher wirklich, wir brauchen nichts vorzubereiten, wir machen das ganz spontan aus dem Bauch heraus und so liebt es das Publikum halt auch.
Ja, dann hoffe ich einfach, dass Sie das Format der Boulangerie demnächst weitermachen können, möglichst bald und sowieso möglichst bald wieder Konzerte geben können.
Also tatsächlich, die nächste Boulangerie wird jetzt eine gestreamte, die wir Nadja Boulanger widmen werden.
Mhm.
Die jetzt im März stattfinden wird, da kann ich nur heute das Datum noch nicht bekannt geben, weil wir gerade das noch klären.
Aber dann geht es hoffentlich wieder live und vor Publikum
los. Ja, da gibt es schon viele Ideen.
Ja, wunderbar, dann sage ich vielen Dank, Ilona Kind, fürs Gespräch. Wollen wir jetzt noch eine Musik anhören zum Schluss?
Ja, ich hatte hier noch ein Stück und zwar, also die Nadja Boulanger-CD ist jetzt ja unsere 10. Und ich erinnere mich aber auch immer gerne zurück an unsere allererste CD, die wir in so unseren ganz frühen Anfängen aufgenommen haben. Ich weiß jetzt nicht mal genau, ob es 2008 war das, glaube ich. Und der allererste Tag im Studio, das war mit Clara Schumann. Und dieses Stück, also gerade den ersten Satz aus dem Clara Schumann-Trio, habe ich seitdem schon mehrfach wieder, also gerade in den letzten Jahren, mehrfach wieder im Radio gehört und habe mir gedacht, Mensch, das gefällt mir wirklich. Mhm. Wer spielt denn da wohl? Und dann waren wir das. Deswegen,
das sind immer die schönsten Erlebnisse.
Ja, ja. Ich habe mich mehrmals gefreut, weil ich das so erstaunlich finde. Weil natürlich haben wir eine sehr, sehr große musikalische Entwicklung zurückgelegt in 15 Jahren. Aber irgendwie hört man dort schon unseren Klang. Clara Schumann, erster Satz.
Thank you. ein tolles Stück. Lange nicht mehr gehört.
Hat sie ja wohl zum Hochzeitstag geschenkt.
Ja, so ist das, wenn man im Haus aufnimmt. Aber das macht ja nichts mit den Nebengeräuschen. Vielen Dank.